Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen am Tag danach, der auch ein Tag davor ist. Denn nach der Brexit-Einigung gestern zwischen der EU und Großbritannien steht die Frage im Raum, ob Boris Johnson den ausgehandelten Vertrag morgen auch durch das Unterhaus bringt. Darüber berichten wir gleich und aus Berlin, wo Innenminister Seehofer und seine Amtskollegen aus den Ländern heute darüber beraten haben, welche Konsequenzen nach dem Anschlag von Halle zu ziehen sind. Außerdem ist die Grundsteuerreform nun so gut wie unter Dach und Fach, nachdem sie der Bundestag mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit gebilligt hat. Und gegen Ende der Sendung schalten wir zum CSU-Parteitag, wo Markus Söder gerade mit mehr als 90% der Stimmen als Vorsitzender bestätigt worden ist. Beginnen wollen wir jetzt aber mit der Feuerpause, auf die sich die Türkei und die USA gestern Abend geeinigt haben. 5 Tage lang sollte diese Waffenruhe gelten in Gebieten in Nordsyrien entlang der Grenze, wobei Türken und Kurden die Vereinbarung offenbar unterschiedlich auslegen und die türkische Luftwaffe diese Waffenruhe ohnehin schon gebrochen haben soll. Jürgen Striak berichtet.
In Dohuk bauen sie wieder Flüchtlingslager. Die Stadt in der autonomen Kurdenregion im Norden des Irak hat in den vergangenen Jahren etliche Flüchtlingswellen erlebt. Diesmal sollen die aufgebauten Zelte Menschen aufnehmen, die aus dem Nordosten Syriens flohen. Vor der Offensive der türkischen Armee und ihrer Verbündeten. Ohne die türkischen Angriffe wäre ich jetzt nicht hier, erzählt ein Mann aus dem nordsyrischen Ort Ras El Ain dem Reporterteam. Die Lage dort ist schlecht. Vor 3 Jahren bin ich schon einmal nach Dohuk geflüchtet. Sobald es die Situation erlaubt, werde ich auch diesmal wieder zurückkehren. Nach einem Ende der Kämpfe im Nordosten Syriens sieht es derzeit allerdings nicht aus. Trotz der Waffenstillstandsvereinbarung soll es Gefechte gegeben haben. Im Gebiet der Grenzstadt Ras El Ain hätten vereinzelt Kämpfe stattgefunden, berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Und bei einem türkischen Luftangriff auf ein Dorf östlich des Ortes sollen mindestens 5 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Dass die Angriffe weitergingen, meldeten auch die kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF. Gegen Mittag erklärte der türkische Präsident Erdogan, die Militäroffensive werde so lange fortgesetzt, bis die Waffenstillstandsvereinbarung in allen Punkten umgesetzt worden sei. Die kurdisch geführten SDF hatten ihr zugestimmt, interpretieren sie aber anders als die türkische Regierung. Die Kurden erklärten, die Vereinbarung gelte lediglich für das Gebiet, in dem infolge der türkischen Militäroperation bislang gekämpft werde. Ankara behauptet hingegen, gemeint sei ein Gebiet, das sich über 440 Kilometer entlang der türkischen bis zur irakischen Grenze erstreckt. Hier will die Türkei im Nordosten Syriens eine 30 Kilometer breite sogenannte Sicherheitszone einrichten, also ein Gebiet ohne kurdische Kämpfer. Ein Abzug kurdischer Kämpfer hatte am Nachmittag noch nicht begonnen. Die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen hoffen vor allem darauf, dass wenigstens die Kämpfer eingestellt werden. Man habe die Nothilfe erweitert, erklärte in Genf Hervé Verhoosel, ein Sprecher vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Allein im Oktober seien im Nordosten Syriens 580.000 Menschen mit Lebensmitteln versorgt worden. Die Gefechte würden allerdings die Verteilung behindern. Den Vereinten Nationen zufolge sollen im Nordosten Syriens seit Beginn der türkischen Militäroffensive vor knapp 10 Tagen mindestens 166.000 Menschen geflohen sein.
Ein Bericht von Jürgen Striak. Und nicht zur Ruhe kommt auch Afghanistan. Bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee im Osten des Landes sind heute mindestens 62 Menschen getötet worden, so heißt es. Bernd Muschko-Borowska berichtet.
Rettungswagen heulen mit ihren Sirenen durch Jalalabad, wie auf Bildern zu sehen ist, die ein Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters gemacht hat. Mehr als 60 Menschen sind bei einem Anschlag auf eine Moschee ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien verletzt worden, berichtete das afghanische Fernsehen. In den Krankenhäusern der Umgebung Hochbetrieb. Während des Freitagsgebetes habe es eine oder mehrere Explosionen gegeben, hieß es. Daraufhin seien Teile des Daches eingestürzt. 250 Gläubige hätten sich zum Zeitpunkt des Anschlags in der Moschee aufgehalten. Inke Baljan, ein Augenzeuge. Es war Zeit für das Freitagsgebet und jeder ist in die Moschee gekommen, um zu beten. Dann plötzlich diese Explosion. Es wurden sehr viele Menschen getötet oder verletzt. Die Zahl der Toten können noch steigen, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde von Jalalabad. Es seien noch Menschen unter den Trümmern der Moschee begraben. Erst vor rund 10 Tagen wurde in der Provinzhauptstadt Jalalabad bei einem Anschlag auf einen Bus mit Soldaten mindestens 10 Menschen getötet, darunter auch ein Kind. Die Provinz Nangarhar gehört zu den Regionen in Afghanistan, die am häufigsten von Anschlägen betroffen sind. Sowohl die Taliban als auch die Terrororganisation Islamischer Staat sind dort aktiv. Erst vor rund 10 Tagen wurde in der Provinzhauptstadt Jalalabad bei einem Anschlag auf einen Bus mit Soldaten mindestens 10 Menschen getötet, darunter auch ein Kind. Nach Angaben der UN-Mission in Afghanistan, UNAMA, fordert der Konflikt immer mehr zivile Opfer. Allein in den Monaten Juli, August und September seien 1200 Zivilisten getötet und mehr als 3100 verletzt worden, hieß es. Dies sei die höchste Zahl ziviler Opfer innerhalb eines Quartals seit Beginn der systematischen Aufzeichnung durch die UN im Jahr 2009 gewesen. Der starke Anstieg zwischen dem 1. Juli und dem 30. September fiel zeitlich mit den fortschreitenden Gesprächen zwischen den USA und den Taliban in Doha zusammen. Experten gehen davon aus, dass beide Seiten durch militärische Erfolge in Afghanistan Druck am Verhandlungstisch aufbauen wollten. Anfang September hatte US-Präsident Donald Trump die Gespräche dann überraschend abgebrochen.
Beim Fußball, und England gilt ja als Mutterland des Fußballs, ist nach dem Spiel immer auch vor dem Spiel. Eine Aussage, die jetzt auch für den Brexit gilt. Denn nach der Einigung gestern in Brüssel, wo sich die EU und Großbritannien doch noch verständigt haben auf den Entwurf eines Abkommens, richten sich nun alle Augen wieder auf London. Dort muss Premierminister Boris Johnson den Deal morgen noch durch das Unterhaus bringen, was schwierig werden dürfte, wie Christine Heuer berichtet.
Am Tag vor der neuen historischen Abstimmung im Unterhaus wird in Westminster munter spekuliert und kalkuliert. Spekuliert, ob Boris Johnson seinen Deal durchs Parlament kriegt, es wird äußerst knapp. Prognosen sind deshalb Mangelware. Und kalkuliert, wie viele Stimmen der Premierminister noch zu sich rüberziehen muss, um zu gewinnen und von wem diese Stimmen kommen könnten. Klar ist, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dass die DUP Nein sagen wird. Die nordirisch-unionistische Splitterpartei stützt eigentlich die Konservativen. Regierung. Johnsons Deal will sie aber ablehnen, der DUP-Abgeordnete Sammy Wilson.
The deal is toxic as far as Northern Ireland is concerned. It does not meet.
Für Nordirland ist das ein giftiger Deal. Der Premierminister bricht mit ihm sein Versprechen, dass das gesamte Königreich aus der EU austritt. Wir werden gegen den Deal stimmen und wir werden andere ermuntern, das auch zu tun. Andere, damit meint Wilson die Spartaner bei den Tories, die ultrarechten Brexiteers. 28 Abgeordnete, bei denen Johnsons enger Weggefährte Jacob Rees-Mogg leidenschaftlich für den Boris-Deal wirbt, mit ungewissem Ausgang. Andrew Bridgen immerhin hat er bereits überzeugt.
It looks like Brexit, it smells like Brexit, that's Brexit for me.
Es sieht aus wie Brexit, es riecht wie Brexit, für mich ist es Brexit und ich werde einiges schlucken, was mir nicht gefällt, um diesen Deal zu ermöglichen. Aber die Spartaner, selbst wenn sie geschlossen Ja sagen, reichen nicht aus. Johnson braucht die Rebellen in seiner Partei, die 21, die er kürzlich aus der Fraktion werfen ließ und die jetzt wohl trotzdem mehrheitlich Ja sagen wollen zu seinem Austrittsvertrag. Auch sie reichen aber nicht aus. Der Premier ist auf Oppositionsstimmen angewiesen. Wie viele Labour-Abgeordnete kann er zum Überlaufen bewegen? Es ist die entscheidende Frage. Auch sie ohne Antwort bisher. Klar ist nur, dass die Labour-Spitze den eigenen Leuten aufgetragen hat, morgen Nein zu sagen im Parlament und dass sie Wackelkandidaten wie Ronny Campbell gezielt bearbeitet, damit sie nicht Ja sagen.
At the moment I'll be voting to support the deal. But I am getting a lot of pressure.
Im Moment würde ich den Deal unterstützen, aber Jeremy Corbyn und seine Leute setzen mich massiv unter Druck, mich der Stimme zu enthalten.
From the head lads of the Labour Party, like Corbyn and John MacDonald.
Gespräche dieser Art führt man aber nicht nur bei Labour. Die Tories machen es genauso. Auch bei ihnen stehen die Telefone nicht still. Jeder wird eingeschworen, denn auf jeden Einzelnen kommt es an. Was passiert, wenn der Premierminister verliert, ist völlig offen. Auch wenn er gewinnt, dürfte das Brexit-Theater im Unterhaus gleich weitergehen. Voraussichtlich mit einem Antrag auf ein zweites Referendum über seinen Deal oder die Mitgliedschaft in der EU und mit dem Versuch, Johnson trotzdem zu zwingen, bei der EU um eine Verlängerung zu bitten, damit der Premier, dem hier niemand vertraut, nicht etwa auf die Idee kommen kann, auf den letzten Metern doch noch einen No-Deal-Brexit durchzuziehen.
Aus London Informationen von Christine Heuer. Und in Brüssel ist heute der EU-Gipfel fortgesetzt worden mit einem Streit, bei dem man keine Lösung gefunden hat. Die Bemühungen, die EU noch zu erweitern, sind vorerst gescheitert. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Das Ja der Staats- und Regierungschefs zur neuen Brexit-Einigung kam überraschend schnell, verglichen mit der zähen Debatte, die sich danach am Abend anschloss, bis in die Nacht dauerte und auch heute ergebnislos blieb bei der Frage, ob EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien gestartet werden sollen. Frankreich und einige andere Staaten sind hart geblieben in ihrer Ablehnung. Damit wird das Thema erstmal vertagt, wie Kanzlerin Merkel am Nachmittag erläuterte.
Wir haben vereinbart, dass wir vor dem Balkangipfel in der kroatischen Präsidentschaft, also vor dem Balkangipfel in Zagreb, noch einmal auf das Thema zurückkommen. Aber die Meinungsverschiedenheiten konnten noch nicht überwunden werden.
Das Thema könnte also nochmal bei den Gipfeln im Dezember oder März auf die Tagesordnung kommen, ehe der Balkangipfel im Mai 2020 stattfindet. Schon zum dritten Mal verschoben die Mitgliedstaaten damit ihre Entscheidung über den Start der Beitrittsverhandlungen. Beschlüsse in diesem Bereich müssen einstimmig gefasst werden. Frankreichs Präsident Macron begründete sein Nein zu Beitrittsverhandlungen mit Albanien damit, dass es nicht zu vermitteln sei, Beitrittsgespräche mit einem Land zu führen, das viele Asylbewerber schicke. Er plädiert dafür, dass die EU erst den Ablauf des Beitrittsprozesses von Grund auf reformiert, bevor Gespräche mit weiteren Ländern begonnen werden. Kopfschütteln bei vielen Beobachtern über dieses Nichtergebnis. Der für EU-Erweiterung zuständige Kommissar Johannes Hahn sagte, die EU-Spitzen seien daran gescheitert, ihre Zusagen zu erfüllen. Ebenso Enttäuschung bei EU-Ratspräsident Tusk, der sich gezwungen sah, einen Durchhalteappell an die Beitrittskandidaten zu formulieren.
Let me be very clear.
Lassen Sie es mich deutlich sagen. Nordmazedonien und Albanien kann man nicht dafür verantwortlich machen. Die Berichte der EU-Kommission belegen, beide Länder sind soweit, Beitrittsverhandlungen sofort zu starten. Sie sind bereit, leider sind es einige andere Mitgliedsländer nicht. Ich glaube, das war ein Fehler und ich möchte beiden Ländern ausrichten, bitte bleibt dran.
Please do not give up.
Ebenso wenig Fortschritte erzielten die Staats- und Regierungschefs beim Thema EU-Haushalt. Der Streit dreht sich unter anderem um die Frage, wie groß der Prozentsatz der künftigen EU-Ausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung sein soll. Auch gibt es Streit darüber, für welche Politikbereiche die EU in Zukunft ihr Geld ausgeben soll. Die EU-Staaten fordern jetzt die finnische Ratspräsidentschaft dazu auf, für das Gipfeltreffen im Dezember ein Zahlentableau vorzulegen. Am zweiten Gipfeltag gab es immerhin auch handfeste Ergebnisse. Die EU-Spitzen verurteilten das militärische Vorgehen der Türkei im Nordosten Syriens und nahmen die Ankündigung der USA und der Türkei über eine Waffenruhe zur Kenntnis. Zudem haben die Staats- und Regierungschefs die ehemalige IWF-Chefin Lagarde offiziell zur neuen Präsidentin der Europäischen Zentralbank ab November bestellt. Und in Brüssel ging es auch darum, Abschied zu nehmen. Auch wenn die EU-Kommission der künftigen Präsidentin von der Leyen nicht schon wie ursprünglich geplant am 1. November die Geschäfte übernimmt, so ist dies voraussichtlich das letzte Gipfeltreffen gewesen, an dem EU-Kommissionspräsident Juncker und auch Tusk teilgenommen haben. Vor den Journalisten verabschiedete sich Juncker mit den Worten, er sei und bleibe stolz, bis ans Ende seines Lebens Europa gedient zu haben.
Je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu servir l'Europe. Merci.
Aus Brüssel ein Bericht von Paul Vorreiter und damit ins Inland. Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle wollen die Innenminister von Bund und Ländern jetzt entschiedener gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus vorgehen. Bei einem Treffen in Berlin haben sie sich heute auf einen besseren Schutz von jüdischen Einrichtungen verständigt und auf weitere Maßnahmen, die nun möglichst schnell umgesetzt werden sollen. Panayotis Gavrilis mit den Einzelheiten.
Es sind 10 Punkte, auf die sich Bundesinnenminister Horst Seehofer auf einem Sondertreffen wegen des Terroranschlags in Halle gemeinsam mit seinen Landeskollegen geeinigt hat. Unter anderem sollen Synagogen besser geschützt werden. Es sollen strengere Regeln für Internetplattformen gelten. Das Personal für die Behörden soll aufgestockt sowie das Waffenrecht verschärft werden.
Wir müssen schon Konsequenzen ziehen aus dem, was wir wissen, nämlich dass die rechtsextremistische Szene außerordentlich gewaltbereit und waffenaffin ist. Und daraus muss die Politik eine Konsequenz ziehen.
Im Bereich des Waffenrechts hieße das konkret, wer legal eine Waffe besitzen will, bei dem wird eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz durchgeführt, um zu schauen, ob möglicherweise Erkenntnisse zu der Person vorliegen. Bereits nächsten Mittwoch sollen erste Maßnahmen im Bundeskabinett beschlossen werden. Um Synagogen vor allem baulich besser vor Angriffen zu schützen, werde der Bund Mittel bereitstellen, so Seehofer.
Auf dieser Schiene müssen wir jetzt weiter arbeiten, nämlich den vielen Worten der letzten Tage auch ganz nachprüfbare Taten folgen zu lassen und bei der Bevölkerung Stück für Stück wieder das Vertrauen herzustellen, dass ein solcher Zwischenruf, ihr könnt uns nicht schützen, nicht mehr notwendig ist.
Dazu will der Innenminister mehr Personal, um die rechtsextreme Szene zu bekämpfen, spricht von einigen hundert Stellen zusätzlich. Auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll verschärft werden. Anbieter sollen in Zukunft verpflichtet werden, Morddrohungen oder Hasskommentare den Behörden zu melden. Auch Anbieter von Online-Spieleplattformen sollen dazu verpflichtet werden, strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und falls nötig auch zu löschen. Bisher müssen Spieleanbieter dies nicht tun. Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, begrüßt, dass personell in den Behörden aufgestockt werden soll, kritisiert aber:
Kein Mensch hat ein Verständnis dafür, dass es noch immer 16 Landesämter für Verfassungsschutz gibt. Wir brauchen eine Föderalismusreform im Bereich der inneren Sicherheit und die Abschaffung von Doppelstrukturen. Das wäre eine gute Botschaft gewesen für die innere Sicherheit, die über das hinausgeht, was an erforderlichen Maßnahmen hier besprochen worden ist.
Auch einer Befugniserweiterung des Verfassungsschutzes steht der FDP-Politiker kritisch gegenüber. Allen voran geht es hier um die Online-Durchsuchung und Quellentelekommunikationsüberwachung. Der Verfassungsschutz sei nicht die Lösung des Problems, sondern Teil des Problems, sagt die linken Politikerin Ulla Jelpke unserem Hauptstadtstudio.
Man tut ja gerade so, als wenn es jetzt ganz neu wäre, dass wir Anschläge haben gegen jüdische Einrichtungen oder dass es Antisemitismus gibt. Diesen gibt es bereits seit Jahren und seit Jahren wird im Grunde genommen bagatellisiert, gibt es Versäumnisse. Und da brauchen wir erstmal eine vernünftige Expertise, bevor man jetzt gleich wieder nach mehr Personal schreit.
Derweil wächst die Kritik an der Bundesregierung, die das Förderprogramm Demokratie leben umgestalten will. Viele Organisationen befürchten dadurch, ihre Arbeit einstellen zu müssen. Rund 120 zivilgesellschaftliche Organisationen und Privatpersonen fordern nun in einem offenen Brief an die Familienministerin Franziska Giffey, mehr Geld bereitzustellen. 200 statt der bisher zugesagten 115 Millionen Euro für das kommende Jahr. Es brauche unter anderem mehr Zivilgesellschaft und mehr Engagement, mehr Ermutigung für Minderheitengruppen und nicht weniger, heißt es in dem Brief.
Das könnte für manchen ganz schön teuer werden. Der Bundestag hat heute nach langem Ringen mit den Ländern eine Reform der Grundsteuer verabschiedet mit der nötigen Zweidrittelmehrheit. Das Parlament hat damit eine Änderung des Grundgesetzes auf den Weg gebracht, die es den Ländern ermöglicht, eigene Regelungen zu erlassen. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Nach monatelangem Ringen zwischen Bund und Ländern, zwischen Union und SPD, zwischen Regierung und Opposition gibt es nun eine Einigung bei der Grundsteuerreform.
Der Gesetzentwurf ist damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Auch die Opposition atmet auf. Anderthalb Jahre sind vergangen, seit das Bundesverfassungsgericht eine komplette Neuberechnung der Grundsteuer forderte, weil das geltende Recht Jahrzehnte alt und völlig überholt ist. Immobiliengrundstücke, die früher ein Vermögen wert waren, gelten als längst nicht mehr so lukrativ. Umgekehrt sind manche Innenstadtviertel anders als früher kaum noch bezahlbar. Gut 35 Millionen Grundstücke in Deutschland sind betroffen. Die Herausforderung für die Bundesregierung deshalb riesig.
Jetzt kommen wir zum Bürokratiemonster.
Kündigt mit viel Selbstironie am Morgen Bernhard Daldrup an. Der SPD-Bundestagsabgeordnete nimmt den Federhandschuh damit ein letztes Mal auf. Von einem Bürokratiemonster könne gerade nicht die Rede sein, meint Daldrup.
In die Berechnung der Grundsteuer werden künftig für Wohnbaugrundstücke 5 Parameter eingehen. Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienwert, Alter des Gebäudes, Mietniveaustufe. Heute sind es 20. Statt 20 jetzt 5. Ist das mehr Bürokratie?
Nein, findet jedenfalls der Sozialdemokrat. Sein Parteifreund Finanzminister Olaf Scholz hatte zuvor durchgesetzt, dass die Grundsteuer künftig nach Bodenwert, Baujahr und Miethöhe berechnet wird. Auf Druck Bayerns können die Bundesländer aber davon abweichen und eigene Regeln zur Neuberechnung aufstellen. Ob Hausbesitzerinnen oder Mieter künftig mehr oder weniger Grundsteuer bezahlen, ist allerdings offen. Denn das letzte Wort haben die Kommunen. Für sie ist die Grundsteuer die wichtigste Einnahmequelle überhaupt. Dass jede Stadt und Gemeinde ihren Hebesatz selbst festlegt, findet der CDU-Parlamentarier Andreas Jung genau richtig.
Wir haben unterschiedliche Regelungen und das ist auch richtig, weil wir unterschiedliche Gegebenheiten haben zwischen Kiel und Konstanz, zwischen Stadtstaaten und Flächenländern. Es ist ein Fortschritt für Föderalismus im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.
Die FDP, die noch diese Woche mit Blockade bei der Grundgesetzänderung gedroht hatte, lenkt nun zwar ein, befürchtet aber, ebenso wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer, weiterhin zu viel Bürokratie.
Bei Ihrem Modell kann es passieren, dass in direkter Nachbarschaft zwei Häuser nebeneinander oder zwei Wohnungen im selben Haus nebeneinander, dass die letzten Endes, obwohl sie ja unterschiedlich viel wert sind, am Ende bei der Grundsteuer gleich behandelt werden. Also Sie sind ja letztlich gescheitert damit, ein wirklich wertabhängiges Modell zu machen. Sie machen es nur kompliziert.
Glaubt der Liberale Florian Tonka. Auch die Grünen stimmten der Reform zu. Sie kritisieren aber, wie auch die Linke und die AfD, dass die Grundsteuer auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden darf. Angesichts des völlig überteuerten Wohnungsmarktes in Deutschland dürfte die Debatte deshalb weitergehen. Die Zustimmung des Bundesrats am 8. November gilt dennoch als sicher.
Aus Berlin Barbara Schmidt-Matern und wir bleiben im Bundestag, denn Impfgegnern drohen jetzt drastische Konsequenzen. Kinder sollen schon bald nur noch dann in eine Kita gehen dürfen, wenn sie geimpft sind. Bei ungeimpften Schulkindern soll zudem ein hohes Bußgeld fällig werden. So jedenfalls sehen das die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn vor. Gesetzesregelungen, die heute den Bundestag beschäftigt haben, Claudia van Laak berichtet.
Schul- und Kita-Kinder müssen demnächst gegen Masern geimpft sein. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, der heute in erster Lesung vom Bundestag debattiert wurde. Die Impfpflicht gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer, Ärzte sowie für Erzieherinnen. Außerdem für Bewohner von Flüchtlingsunterkünften und die dortigen Mitarbeiter. 490 Masernfälle seien in diesem Jahr bereits gemeldet worden, sagte Gesundheitsstaatssekretär Thomas Gebhardt im Bundestag. Das Ziel des Gesetzes?
Wir wollen die Masern ausrotten. Ich will, dass kein Kind mehr an Masern erkrankt und ich will, dass niemand mehr an den Folgen dieser Krankheit stirbt.
Wer gegen die Impfpflicht verstößt, muss künftig mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Der Gesetzentwurf sieht bis zu 2.500 Euro Bußgeld für Eltern vor, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Auch gegen Kitas können Bußgelder verhängt werden, wenn diese nicht geimpfte Kinder betreuen.
Wer einen entsprechenden Nachweis nicht erbringen kann, darf in den genannten Einrichtungen grundsätzlich nicht aufgenommen oder tätig werden. Dies gilt im Übrigen nicht für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, weil klar ist, die Schulpflicht hat Vorrang.
Deutschlands Kinder- und Jugendärzte stellen sich hinter die Pläne der Bundesregierung. Nicht nur für Masern solle eine Impfpflicht gelten, auch zum Beispiel für Keuchhusten, so der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Vorbild seien die Regelungen in Frankreich. Ähnlich sieht dies die FDP-Opposition im Bundestag, der Arzt Andrew Ullmann.
Warum fokussiert das Gesetz sich nur auf Masern? Warum nicht auf andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Hepatitis oder HPV? Da ist leider nichts zu finden im Gesetzentwurf.
Während sich die oppositionellen Liberalen im Bundestag für eine Impfpflicht aussprachen, lehnt der AfD-Redner Ulrich Oehme diese ab. Sein Argument?
Zwang führt zu Widerstand, auch bei denen, die sich freiwillig impfen lassen. Menschen holen sich ihre Freiheit auf anderen Wegen wieder.
Die oppositionellen Grünen kritisierten, es fehle eine umfassende Strategie zum Schutz der gesamten Bevölkerung. Die gesundheitspolitische Sprecherin Cordula Schulz-Asche sagte, das größte Problem läge bei den jungen Erwachsenen.
Mit einer Impfquote von unter 50%. Die Gründe dafür sind vielschichtig, aber im Gesetzentwurf dieser Bundesregierung wird diese Gruppe überhaupt nicht erwähnt. Jede Familienfeier wird zur Gefahr, weil dort die jungen Erwachsenen ja genauso hinkommen wie die ungeimpften Kinder oder die Säuglinge, die noch nicht geimpft werden können. Das ist wirklich ein großes Loch in Ihrem Gesetzentwurf.
Die Impfpflicht soll voraussichtlich ab März nächsten Jahres gelten. Vor dem Besuch von Kitas bzw. Schulen müssen die Eltern dann nachweisen, dass ihre Kinder geimpft bzw. gegen Masern immun sind, weil sie diese Krankheit bereits hatten.
Übermorgen am Sonntag sollte bei der Lufthansa gestreikt werden. Das hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO am Nachmittag allerdings widerrufen. Doch Vorsicht, diese Streikabsage soll nur für die Muttergesellschaft und nicht für Lufthansa-Töchter gelten. Roman Warschauer.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihren Warnstreik für Sonntag bei der Lufthansa abgesagt. Gleichzeitig aber Warnstreiks für die deutschen Tochterfluggesellschaften Eurowings, Germanwings, Cityline und SunExpress angekündigt. Damit reagiert die Gewerkschaft auf die Ankündigung der Lufthansa, ohne Tarifverhandlungen die Gehälter der Flugbegleiter rückwirkend zum 1. Juli um 2% erhöhen zu wollen. UFO nannte das ein positives Signal. Die Gewerkschaft hatte 1,8% gefordert. Allerdings will UFO entsprechende Forderungen auch bei den anderen deutschen Airlines im Lufthansa-Konzern durchsetzen. Deshalb seien die Flugbegleiter dort weiter zum Warnstreik aufgerufen. Und zwar am Sonntag zwischen 5 Uhr und 11 Uhr. Parallel dazu will UFO bei allen Fluggesellschaften eine Urabstimmung über mögliche unbefristete Streiks durchführen.
Vor einem Jahr hatte Markus Söder mit nur noch 37,2% das schwächste CSU-Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt zu verantworten seit 6 Jahrzehnten. Seine Wahl zum Parteichef war von vielen Zweifeln begleitet. Doch heute beim CSU-Parteitag in München ist das offenbar alles vergessen, hieß es jedenfalls im Vorfeld. Der Franke habe nichts zu befürchten und Söder ist gerade mit mehr als 90% der Stimmen als CSU-Chef bestätigt worden. Dirk Müller in München. Welche Erklärung gibt es denn dafür?
Ja, das kommt auf die Perspektive an, Martin Sagatta. Wir sind ja hier nicht bei der SPD, sondern bei der CSU in München. 100% damals für Martin Schulz, wir erinnern uns alle. Es gibt also auch sowas wie kritische Stimmen in der CSU. 91% jetzt heute, vor wenigen Minuten für Markus Söder. Das ist schon ein gutes Ergebnis, gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade noch geschildert haben. Für den neuen alten Parteichef im Januar seine erste Wahl. Das war ein Sonderparteitag. 87% war auch schon okay. Und jetzt noch einmal 4% zugelegt. Also damit kann er ganz gut leben. Er hat die Delegierten in seiner Rede da nicht gerade vom Hocker gerissen. Und an einer Stelle, die ist uns besonders aufgefallen, gab es nur eine Art Höflichkeitsapplaus, was es vielleicht nicht so häufig dann nur gibt, als er beispielsweise den Namen des Bundesverkehrsministers angesprochen hat.
Es gehört auch zur CSU Rückhalt zu geben in schwieriger Zeit. Bloß weil Grüne, FDPler und Linke einen angreifen. Lieber Andi, musst du dir noch keine Sorgen machen. Wir wollen, dass wir erfolgreich sind und zwar auch mit dir. Viel Erfolg und viel Rückhalt in dieser schwierigen Zeit.
Also ein klares Bekenntnis für Andi Scheuer. Das wird dem Verkehrsminister ganz gut getan haben. Hinterher, unmittelbar, 1-2 Minuten nach der Rede von Markus Söder, steht dann ein Delegierter auf und interveniert laut und klar positioniert.
Wir blamieren uns ja bis in die Knochen. Und wenn sich der Herr Scheuer jetzt hinstellt und so tut, als wäre das nicht, zumindest unterschreibt man nichts, bevor es nicht gerichtlich abgeschlossen ist. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Das ist ein Punkt.
Also ein Delegierter aus Oberbayern, der seit 40 Jahren in der Partei ist, wie er sagt. Also ganz klare Worte. Klar ist aber auch, die Hochzeiten der CSU sind längst vorbei. 37%. Martin Sagatta, haben Sie auch erwähnt, vor einem Jahr historisches Tief, absolute Wahlschlappe. 40% dann bei den Europawahlen. In diesem Frühjahr, das war nicht berauschend, etwas besser mit Tendenz nach oben. Ist Markus Söder daran schuld? Offenbar nicht. Deswegen dieses eindeutige Votum hier heute in München in der Olympiahalle weiterzumachen. Sein Motto heute, jünger werden, dynamischer werden, weiblicher werden, moderner werden. Von mir aus auch hipper und etwas schriller hat er extra eingeräumt. Das rumort ein bisschen in der Partei. Was soll das Ganze? Geht das nicht zu schnell? Muss das alles sein? Müssen alle Hürden fallen? Peter Ramsauer hat das heute Morgen im Deutschlandfunk ja auch thematisiert. Hören wir die Antwort des Parteichefs.
Wir wollen alle mitnehmen. Aber liebe Freunde, wir dürfen dabei niemals stehen bleiben. Das wäre das Ende einer modernen, einer zukunftsgerichteten CSU. Und das wollen wir nicht, denn wir wollen wieder stärker werden, liebe Freunde.
Also Reformprozess bei der CSU, das wird ein schwieriger Weg.
Mhm. Söder klang ja zuletzt grüner als die Grünen. Machen die Delegierten diesen Schwenk so einfach mit?
Ja, gehört auch zu diesem Kontext. Vergrünung der Partei, ganz interessant, mit einer absoluten rhetorischen Offensive. Klimaneutral soll alles sein. Ich habe hier einen Zettel in der Hand. Werbemittel, die neuen Werbemittel der CSU steht da drauf. Gibt es alles im CSU-Fanshop, also so ein bisschen wie bei Bayern München auch. Schauen wir uns das mal an, ohne jetzt Preise zu nennen. Es gibt Schlüsselanhänger aus Holz, es gibt Baumsamen, in kleinen Jutesäckchen. 30 Millionen Bäume sollen gepflanzt werden. Alles Initiative der CSU. Und dann habe ich noch was gefunden. CSU-Apfel-Notizbuch aus Apfelresten. Wer hätte das gedacht? Also ist viel Ökologie. Auch die Verkehrspolitik soll ökologischer werden. Ist Substanz dahinter oder ist es nur Rhetorik? Das wird sich die kommenden Monate zeigen.
Dirk Müller vom CSU-Parteitag in München. Wie unser München-Korrespondent Michael Watzke die CSU momentan einschätzt, das können Sie in den Kommentaren um 19.05 Uhr hören. Und was dann noch so Spannendes passiert jetzt am Abend in München, das ist ein Thema um 23.10 Uhr in unserer Sendung. Das war der Tag und das waren die Informationen am Abend.